Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Bevor jetzt Lisa ihre Geschichte erzählt und wir richtig in diese Folge einsteigen, noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um das Thema Abtreibung und den Tod eines Kindes. Wenn euch das zu sehr bewegt oder sogar betrifft, dann hört euch diese Folge bitte nicht oder nicht allein an. Über das Thema Abtreibung wird viel diskutiert, bei uns in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Dabei geht es aber meist um die Abbrüche bis zur 12. Schwangerschaftswoche, also am Anfang der Schwangerschaft. Allerdings gibt es da noch die sogenannten Spätabbrüche, bei denen das ungeborene Baby schon viel größer und älter ist. Oft erfahren werdende Eltern zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft, zum Beispiel durch das sogenannte Organscreening, dass ihr Baby schwer krank ist oder mit einer Behinderung zur Welt kommen wird. Und unter anderem da wird dann die Spätabtreibung zum Thema für die Eltern. So war das auch bei Lisa. Bevor wir starten, jetzt weiß ich gar nicht, auf was haben wir uns denn geeinigt? Möchtest du denn mit deinem Vornamen erscheinen?
Ja, gerne.
Ja, klar. Gerne.
Okay. Also ich gehe da ja ziemlich offen mit
ich um weiß,
und
ja, ja.
Denke auch, dass das ein Teil des Ganzen auch sein sollte, in Anführungsstrichen, also ohne da jemand anderem eine Norm vorgeben zu wollen. Ne?
Hi zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Und Lisa hat sich bei mir gemeldet, hat nämlich ein paar Folgen von mir gehört und mir dann geschrieben und ihre Geschichte erzählt. Sie möchte nämlich offen damit umgehen, was sie erlebt hat und so auch anderen Frauen in ähnlichen Situationen helfen. Da ihr ungeborener Sohn schwer krank war und zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit laut der Ärzte die Schwangerschaft oder auch seine Geburt nicht überlebt hätte, haben sich Lisa und ihr Mann schweren Herzens dafür entschieden, sich in der 22. Schwangerschaftswoche von ihm zu verabschieden.
Und dann hatten wir ihn auf dem Arm und haben ihn ja erstmal angeschaut, also so wie du es mit einem anderen lebenden Kind eigentlich quasi auch machen würdest. Er hatte alles, also er sah von außen nicht ganz normal aus, aber er hatte jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Und gleichzeitig wird von Minute zu Minute das ist einfach schwerer, weil das Kind kein lebendes Kind ist mit Regung, mit Wärme.
Wie es Lisa heute nach ihrem Spätabbruch geht und wie sie mit der Schuldfrage umgeht, das alles erzählt sie mir in dieser Folge. Und wir sprechen auch darüber, wie sie und ihr Mann sich gefühlt haben, als sie von der schweren Erkrankung ihres ungeborenen Kindes und von seiner Behinderung erfahren haben. Also ich habe ja schon eine Folge gemacht zur Abtreibung, ich habe was gemacht zur stillen Geburt, einmal zur sogenannten Fehlgeburt, einmal zu sogenannten Totgeburten. Ich habe auch mal was gemacht zu Schwangerschaftsdepression und Abtreibung. Aber heute wollen wir sprechen über den Spätabbruch, wobei ich mir auch schwer tue, das Abbruch zu nennen, weil es eigentlich im Vorgang kein Abbruch ist. Aber da kommen wir gleich nochmal genau dazu, dass das die Leute auch verstehen, um was es eigentlich geht.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube aber, um deine Geschichte ganz zu verstehen, müssen wir bei vorne anfangen und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Es war deine zweite Schwangerschaft, richtig?
Genau.
Genau. Und einfach so mal von vornherein, war das geplant? Hat alles funktioniert? Wie war die Schwangerschaft am Anfang? Magst du mal erzählen?
Ja, sehr gern. Genau, es war meine zweite Schwangerschaft in Corona-Zeiten, sage ich mal. Also auch irgendwie besonders. Irgendwie ungesehener vielleicht als eine erste Schwangerschaft, aber ich glaube auch so in dem Maße eine typische zweite, wo es einfach so mitläuft, gefühlt. Das heißt, wir hatten unseren Kleinen hier zu Hause, mussten beide irgendwie versuchen, Arbeit, Kinderbetreuung zu wuppen und ich fühlte mich, außer manchmal müde, einfach ganz normal, schwanger, kraftvoll, sage ich mal, habe nebenbei meine Yoga-Ausbildung gemacht. Er wurde auch das Yoga-Baby getauft in der Zeit. Und bis dahin, bis ich sozusagen bei der Frauenärztin dann für so diese erste Vorahnung oder den ersten Verdacht war, in der 20. Woche war alles völlig problemlos.
Du sagst gerade Vorahnung, eigentlich ist in der 20. Woche, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, doch das normal, dass man zum Organscreening geht, oder? Ja, also ich sag das jetzt gerade so einfach so frei raus, das sei normal, dass man zum Organscreening geht. Aber ja, ich muss auch sagen, die Entscheidung liegt natürlich bei jeder Frau, bei jedem Paar selbst. Klar ist, das Organscreening kann zum Beispiel einen Herzfehler bei einem Baby frühzeitig erkennen Und so können die Ärztinnen und Ärzte sich darauf vorbereiten oder also schon Entscheidungen treffen und müssen nicht bis zur Geburt warten und können reagieren. Aber es kann natürlich auch verunsichern, wenn man so eine Untersuchung macht. Ich kann nur für mich und meinen Mann sprechen. Wir haben uns damals dafür entschieden. Wir wollten einfach alles abklären lassen, aber da tickt jedes Paar einfach anders. Mehr Infos zum Organscreening, wenn ihr das noch nicht kennt, findet ihr in den Shownotes. Und da hattest du aber trotzdem schon eine Vorahnung oder hast du schon irgendwas gemerkt oder was meinst du mit Vorahnung?
Nee, das ist quasi, da wurde ich rausgeschickt mit der Vorahnung sozusagen.
Ah,
sondern, weil sie hat eigentlich noch gar nichts festgestellt. Also sie war total zufrieden und ach, er hat sich dann gezeigt, dass es eben ein Junge ist. Das erste Mal. Ich war auch alleine ja eben da, wegen Corona war das ja nicht erlaubt, die Männer zu dem Zeitpunkt mitzunehmen. Und quasi so, als ich mir das Ultraschallgel vom Bauch wischte und quasi eigentlich schon fast auf dem Sprung raus war, drückte sie mir dann doch irgendwie einen Überweisungsschein für die Pränataldiagnostik in die Hand mit den Worten, ja, ich sollte da so in 4 Wochen das mal kontrollieren lassen, weil sie bei den Nieren so eine kleine Auffälligkeit gesehen hat. Aber ich sollte mir sozusagen überhaupt keine Gedanken machen. Das wird sich schon verwachsen. Ich sollte jetzt erstmal schön in Urlaub fahren. Und dann würden die da quasi weitersehen und das eigentlich ja mir eine Entwarnung geben.
Also ich will das jetzt nicht beurteilen, wie sie. Aber ich finde, gerade bei Schwangerschaften sollte man vielleicht etwas sensibler sein oder vielleicht sowas schon irgendwie einordnen. Also es klingt jetzt eher so, als hätte sie das so ein bisschen als keine große Sache benannt, oder?
Ja, also sie hat es völlig fehleingeschätzt. Also okay. Das ist auch das Urteil, was danach auch von meiner dann pränatalen Diagnostikerin getroffen wurde, dass sie da auch also Fehler gemacht hat, die Frauenärztin in der Beurteilung. Und aber dann vor allem auch mit welcher Weisung sozusagen sie mich da entlassen hat. Weil ich kann eigentlich froh sein, dass ich mich nicht an ihre Weisung gehalten habe, sondern dann schon für die gleiche Woche, ich glaube Montag saß ich bei der Frauenärztin, für Freitag hatte ich dann schon einen Termin im Pränatalzentrum ausgemacht, weil wir danach 3 Wochen in den Urlaub fahren wollten. Und ich mir überhaupt nicht hätte vorstellen können, mit diesem Wissen, Nichtwissen, dieser Ungewissheit wegzufahren.
Das heißt, du hattest gleich so ein Gefühl, also ja. Du hast gemerkt, dass es jetzt nichts Nebensächliches, was ich jetzt 3 Wochen warten lassen kann.
Ja, ich glaube einerseits, weil ich als Person ja schon sehr intuitiv bin und irgendwie das gemerkt habe, dass da ich da irgendwie dem nachgehen will, gleichzeitig muss ich auch sagen, in den Schwangerschaften bin ich anders vorsichtig als mit mir selbst gewesen. Einfach, weil es da um dieses kleine, süße Menschenleben geht, für den ich auch immer nur das Beste wollte, ohne da jetzt irgendwie super vorsichtig zu sein, aber gleichzeitig trotzdem bei solchen Warnsignalen irgendwie zu reagieren. Und ich hätte es wirklich nicht ausgehalten. Also das gebe ich ganz gerne zu. Das finde ich, ist in so einer Schwangerschaft sowieso manchmal schon schwer genug, bis zum nächsten Ultraschalltermin zu kommen und dann mit so einer Aussage da entlassen zu werden, musste ich irgendwie abklären.
Also ich will das in gar keinem Fall vergleichen, weil bei meiner Schwangerschaft da wirklich alles in Ordnung. Ich hatte auch erst eine Schwangerschaft, aber ich möchte nur mal kurz auf deine Gefühle eingehen, weil ich erinnere mich auch, dass wir auch diese Pränataldiagnostik gemacht haben und der Arzt dann zu uns gesagt hat, oh, er ist zu klein, ich sehe nichts und hat uns ins Nebenzimmer geschickt und gesagt, wir sollen warten. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, ich war völlig aufgelöst und fertig. Also ich will nur damit sagen, bei solchen Untersuchungen kann man, ich mag den Arzt, ich will ihn jetzt nicht verteufeln, aber man kann so viel falsch machen und man fühlt sich so hilflos und hat Angst bei solchen Untersuchungen. Vor allem, wenn man weiß, es könnte vielleicht was sein. Wie hast du dich denn gefühlt?
In dem Moment, ehrlich gesagt, fast noch, ach, das lasse ich jetzt einfach abklären, weil sie es ja auch so lapidar sozusagen mir so mitgegeben hat. Also sie schien nicht beunruhigt zu sein. Da war ich noch relativ cool, außer dass ich halt gesagt habe, ich will den Urlaub genießen und mir da keine Sorgen machen. Also gehe ich vorher hin, so wie bei der ersten Schwangerschaft auch, lass da irgendwie kurz einmal nachschauen und gehe dann quasi mit dem guten Gefühl nach Hause und genieße meine Zeit. Dieses, was du beschreibst, das kann ich zu 100% teilen, das kam dann quasi aber erst später, als ich dann eben bei der Pränataldiagnostik dann war.
Okay, magst du mal erzählen, wie war die Untersuchung?
Auch da, wie gesagt, da hielt sich dieses Gefühl noch. Wir lassen uns das jetzt kurz bestätigen. Mein Mann war voller Vorfreude, ihn auch das erste Mal zu sehen, weil er ja da so viel auch in der Schwangerschaft dann nicht mitbekommen hat. Gleichzeitig, natürlich gehe ich dann nicht einfach frohen Mutes ausschließlich und himmelhoch jauchzend da rein, sondern natürlich schwingt ja immer in so einer Praxis auch so ein leichtes, mulmiges Gefühl mit. Also fühlte mich dabei von der Ärztin super gut aufgehoben. Ich hatte ihr die Vorgeschichte dann auch erzählt und sie hat gesagt, ja, das schauen wir uns dann natürlich an. Gleichzeitig hat sie mich dann natürlich auch aufgeklärt, dass sie sich natürlich das gesamte Kind einmal anschauen wird und muss auch, ne, wenn man dann da ist. Dann unterschreibt man ja für alle Risiken und was man wissen möchte und was nicht. Und dann ging die Untersuchung los und da. Es dauerte, glaube ich, wirklich nur ein paar Sekunden gefühlt, dass sie dann sagte, nee, also an den Nieren ist wirklich alles gut, aber jetzt muss ich ja eben noch weiterschauen. Und das war dann so ein bisschen dieser filmreife Moment von, sie schaltet dann das Herz, den Kopf, wieder das Herz, den Kopf, dann irgendwie andere Körperteile und dann wieder immer so in diesem Wechsel. Redete aber währenddessen mit uns noch total normal und routiniert, professionell über alles Mögliche, Gott und die Welt. Und irgendwann habe ich dann gefragt, und ob sie denn sonst noch was sehen würde. Und dann sagte sie so einen Satz wie, ja, sie müsse das jetzt noch mal kurz genauer anschauen und deswegen wäre sie jetzt mal einen kurzen Moment ruhig. Und da, also brach in dem Moment schon gefühlt eine Welt zusammen. In dem Moment fühlte sie sich groß an im Vergleich von heute. War es ein kleines Stück, weil ich ja dann noch nicht wusste, was dann auch auf uns zukommen würde. Ich habe dann irgendwie nur die Hand meines Mannes relativ stark in Mitleidenschaft gezogen. Er war, glaube ich, noch, also er ist aber auch vom Typ einfach zuversichtlicher, glaube ich, und hat dann noch schön die tanzenden Pünktchen an der Wand angeschaut und war ja auch ganz fasziniert, weil er ihn das erste Mal gesehen hat. Nur als sie dann nochmal hin und her zwischen Herz und Kopf, ich glaube, da ist es dann ihm auch irgendwann aufgefallen. Und dann druckt sie halt diese zwei Bilder aus, macht aus und sagt dann diese Worte, die dir halt nie wieder aus dem Kopf gehen. Und die waren bei uns dann, ja, es tut mir leid, im besten Fall hat ihr Kind einen ganz schweren Herzfehler.
Im besten Fall, hat sie gesagt.
Ja, weil sie uns damit sagen wollte und, ich weiß nicht, ob sie es genau, ne, aber so, das ist so der Tenor, das kann sie da sehen und den Rest müssten wir sozusagen noch feststellen.
Das heißt, es war
Bam.
klar, ihr braucht noch mehr Untersuchungen, um überhaupt festzustellen, was mit eurem Kind ist.
Ja, genau, also diese Herzfehler, den sie da festgestellt hat, das war quasi, dass das Herz von Paul war quasi falsch angeschlossen. Also, das hätte bedeutet, dass er direkt nach der Geburt hätte operiert werden müssen, um überhaupt sich selbst und seinen Körper mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen. Und das war sozusagen das, was wir an dem Tag mitgenommen haben. Und gleichzeitig hatte sie uns dann halt auch direkt da noch empfohlen, um weiteres zu diagnostizieren oder auch auszuschließen, eine Fruchtwasserpunktion zu machen.
Am gleichen Tag?
Genau. Ja,
Okay.
also mit Bedenkzeit, ne, du bekommst da, oder wir haben genug Zeit bekommen, wobei ich auch da immer noch weiß, wir sind in diesem Nebenraum und man nennt es dann irgendwie Entscheidung. Ich habe da nur geweint und geheult und gesagt, immer wieder, das Leben ist vorbei und er stirbt, weil ich das irgendwie schon gespürt habe, dass das ein Anfang von was ist und nicht, okay, damit müssen wir jetzt klarkommen, sondern das war einfach so, was haben wir denn jetzt eigentlich noch für eine Wahl? Und dann sind wir aber auch schnelle Entscheider, sage ich mal, wir beide und sagen halt auch, was da ist, kann auch gemessen werden und gleichzeitig, wenn wir es nicht messen, ist es trotzdem da. Das heißt, dann haben wir uns relativ schnell dann dort auch für die Fruchtwasserpunktion entschieden und die wurde dann auch direkt an dem Nachmittag noch gemacht.
Und wie war das dann? Ich weiß gar nicht, also ich kenne mich damit gar nicht aus. Wie lange hat es gedauert? Wie ging es dir
Das geht
dabei?
super schnell tatsächlich. Also ich glaube, die Aufklärung und alles dauert halt länger, weil ich meine, das ist an sich die einzige Möglichkeit eigentlich, was über das Baby zu erfahren, sozusagen, weil du ja irgendwie anders an das genetische Material des Kindes kommen muss. Und das ist halt ab der 16. Woche möglich. Ich war da ja dann schon in der 20. Ist die einzige Möglichkeit, quasi über das Kind etwas in Erfahrung zu bringen. Und in der Aufklärung sagte sie dann, dass es natürlich gewisse Risiken gibt. Du hast ein Risiko, dass das Kind getroffen wird. Das werden sie natürlich bestmöglich verhindern durch die haben ja da super gute Ultraschallgeräte. Die Ärztin macht das auch nicht alleine. Gleichzeitig ist es eine wahnsinnig große Nadel. Also, ne? Und ich meine, die wird da einmal durch deine Bauchdecke geführt. Das hat noch weitere Konsequenzen oder kann natürlich auch zu Blutvergiftungen und sonstigen Sachen führen. Und es besteht immer auch ein Fehlgeburtsrisiko von, ich glaube, irgendwie 2%. Und ja, das sagen sie dir dann, aber wie gesagt, die Aufklärung dauert länger als das Tun.
Ja, Lisa beschreibt hier das Vorgehen bei einer Fruchtwasseruntersuchung schon sehr gut. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich weiß, dass heutzutage diese Untersuchung nur noch selten empfohlen wird. Also schon gerade in solchen kritischen Fällen wie bei Lisa, aber sonst eher nicht, weil eben das Risiko einer Fehlgeburt besteht. Und wenn ihr mehr rund um das Thema Fruchtwasseruntersuchung erfahren wollt, euch da mal schlau machen wollt, dann schaut gerne auch mal in meine Shownotes.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß das körperlich nicht mehr. Also ich habe auch die Nadel nicht gespürt, muss ich dir sagen, weil ich in dem Moment schon auch zu einem gewissen Teil aus mir rausgegangen bin, sage ich mal. Ich war mehr Kopf ohne Körper. Das ist auch was ich aus der Zeit noch ja sehr präsent habe, einfach als Schutzmechanismus, den mein Körper sich da überlegt hat. Einfach zu sagen, okay, da trenne ich mich jetzt irgendwie von ab, das ist zu viel. Mach mal irgendwie mit deinem Kopf weiter, aber jegliches körperliches Empfinden schalte ich jetzt irgendwie gerade mal auf ein Minimum aus. Das bezog sich darauf, auf Hunger, auf Durst, auf alles.
Das ist krass, das beschreiben ja viele in so Extremsituationen. Ich selbst habe das so noch nie erlebt, aber ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, wie du da empfunden hast und dass das da einfach auch keine Rolle gespielt hat in dem Moment, der körperliche Schmerz.
Das überflutet dich einfach wirklich. Also das ist so, diese Emotionen suchen sich sozusagen ihren Raum und belegen halt einfach alles gefühlt. Und so fühlte sich das auch einfach an, als wäre ich halt einfach einerseits geflutet und irgendwie abgetrennt. Sag ich mal.
Bekommt man denn dann eigentlich gleich das Ergebnis, die Ergebnisse oder wie läuft das dann ab? Wie ging es bei euch weiter?
Eigentlich dauert es 6 Wochen, bis sozusagen die finalen Ergebnisse da sind, weil das dann ja irgendwie alles erst kultiviert werden muss und verschiedenen diversen Tests unterzogen. Wir hatten ein ganz, ganz, ganz furchtbares Wochenende dazwischen, halt mit immer noch diesem Wissen, okay, also zumindest ist es diese Transposition der großen Herzgefäße. Damit wurden wir nach Hause geschickt. Und wir wurden dann, und das sage ich jetzt rückblickend zum Glück, ne, also ich meine, wenn ich dieses Wort benutze, weißt du, glaube ich, wie ich es meine, wurden wir angerufen am Montag, dass es schon Ergebnisse gäbe, weil es halt zu den Krankheitsbildern gehörte, die sich mit einem Schnelltest feststellen lassen. Das heißt, wir hatten quasi 3 Tage später seine Diagnose, die uns per Telefon mitgeteilt wurde, dass er eine Trisomie 13 hat. Eine sehr, sehr seltene oder seltenere Form der Trisomie, wo halt der komplette Bauplan eigentlich des Kindes in Mitleidenschaft gezogen sein kann.
Ich bin keine Expertin, aber wenn ich richtig weiß, ist auch die Lebenserwartung der Kinder nicht so hoch, oder?
Nee, tatsächlich ist die sogar sehr, sehr schlecht, die Aussichten. Also ich müsste die Zahlen gleich, kann ich auch nochmal nachschauen. Aber die meisten, beziehungsweise ich kann jetzt eigentlich über Paul sprechen, er wäre direkt nach seiner Geburt verstorben, eben durch diesen Herzfehler. Es gibt andere Krankheitsbilder oder andere Symptome, da werden die Kinder ein paar Tage alt, aber im Schnitt wird ein Kind von 10 Jahre alt.
Also ich habe es ja schon gesagt, ich bin wirklich keine Expertin auf diesem Gebiet und will mir das auch nicht anmaßen, irgendwie medizinische Aussagen treffen zu können. In meinen Shownotes findet ihr aber einen Link mit mehr Infos dazu. Da wird nochmal erklärt, was die Unterschiede von Trisomie 13, 18 und 21 sind und was das auch für die Entwicklung des Kindes im Mutterleib bedeutet. Und auch wie die Lebenserwartung bei Trisomie 13 laut einer Studie aus Kanada ist.
Und dann heißt das natürlich, und das hatte sie uns damals auch so gesagt, unzählige Operationen, natürlich einfach kein gesund zu machendes Kind, egal was du tust sozusagen. Ne? Also es ist nicht eine Therapie, die auf Genesung ausgerichtet, weil es eben eine nicht heilbare Diagnose oder nicht heilbare Krankheit ist. Und in dem Fall, und das ist mir auch immer wichtig, weil jeder Fall halt wirklich auch bei diesem Thema Spätabbruch so unfassbar individuell ist, war halt bei uns einfach das Bild, dass das Gehirn nicht entwicklungsgerecht aussah und auch nicht da mehr hingewachsen wäre. Gleichzeitig sehr viele innere Organschäden. Das kann aber auch in anderen Fällen bis hin zu äußeren, ja einfach Deformationen führen. Dass das Gesicht entstellt ist, dass Hände und Füße nicht normal aussehen. Weil halt eben es darauf ankommt, wann in der Entwicklung des Babys ist sozusagen der Bauplan durcheinander geraten. Ne?
Also ihr habt das telefonisch erfahren. War das ein Telefongespräch, weil es zu Corona-Zeiten war? Oder ist es normal, dass man sowas hilft? Oder ging das schneller? Ich frage mich nur gerade, ob man sowas hilft.
Nee, das war leider Pech ein bisschen, glaube ich. Weil ich glaube, die Genetikerin, die uns da angerufen hat, dachte, sie ruft in einer Praxis an.
Ach so.
Das heißt, die hat mich so angerufen, als wollte sie mir erzählen, dass die Hose in Größe 36 wieder verfügbar ist. Sag ich mal ganz plump.
Also das von war, der Empathie her.
Genau. Und als ich sie dann gestoppt habe, da war ich noch in der Lage sozusagen, eben weil ich so sehr in meinem Kopf auch war, habe ich gesagt, so halt stopp, sie sagen das gerade so. Mir einfach hier hin, warum ruft uns nicht unsere Pränataldiagnostikerin an? Warum werfen Sie mir das hier einfach so rüber? Ich muss auf jeden Fall heute noch von ihr zurückgerufen werden. Und da hatte sie, glaube ich, dann auch gemerkt, dass sie da irgendwie ein bisschen kommunikativ daneben lag, sage ich mal. Und hat dann aber dafür auch gesorgt, dass dann uns die Pränataldiagnostikerin, ich glaube, eine Stunde später oder so, konnte die uns dann anrufen. Die wollte uns das quasi eigentlich mitteilen. Und da war es aber dann ja schon quasi zu spät. Das heißt, dann saßen wir irgendwie wieder so verloren hier. Also es hat sich halt immer wieder so was Neues ergeben. Ne? Also du sitzt ein ganzes Wochenende da und googelst und machst und tust und überlegst hin und her, was bedeutet das? Und ich hätte ganz früh ins Krankenhaus gemusst. Die Geburt hätte wahnsinnig gut geplant werden müssen, wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen dieser Herzfehler gewesen wäre. Das war schon ein Riesending. Und dann wirst du auf einmal angerufen und dir wird halt gesagt, dein Kind ist eigentlich nicht lebensfähig. In der Kombination aus Bild und diesem Ergebnis. Und dann saßen wir da, haben hier unseren damals Zweijährigen, der um uns rum spielte, der natürlich auch die Tage davor schon mitbekommen hat, dass bei uns was nicht normal ist. Das heißt, dann habe ich irgendwie nur ganz schnell unserer Nachbarin geschrieben, du kannst du ihn abholen und mit ihm spielen. Die stand dann 4,5 Minuten später hier vor der Tür, hat ihn geholt und dann bricht, da ist erstmal alles. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich noch auf den Beinen gehalten habe oder ob überhaupt. Ich weiß einfach nur noch, da war wirklich alles vorbei in dem Moment, weil es einfach, ja, ich mich auch am Wochenende schon informiert hatte. So, ne? Also ich meine, das auch nochmal zu diesem Thema, da bin ich irgendwie anders, vorsichtiger. Ich habe in jede Richtung recherchiert am Wochenende, in jede. Und dabei kam eben auch dieser Herzfehler zusammen mit einer Trisomie 13. Dann habe ich darüber gelesen, was das bedeutet, wie ja desaströs eigentlich diese Aussicht ist.
Wart ihr eigentlich die ganze Zeit allein damit? Also habt ihr mit irgendjemand gesprochen? Hat euch irgendjemand unterstützt? Weil du sagst auch, ihr wart mit kleinem Kind zu Hause. Oder war das wegen Corona alles nicht möglich?
Ich sag mal, wir haben es möglich gemacht. Ne? Meine Schwester war da, die hat quasi noch an dem Tag, als ich das erste Mal dann da bei dem Ultraschall war mit meinem Mann, hat sie dann danach unseren Kleinen genommen. Da hatte unser Baby noch nicht mal einen Namen. Das heißt, also wir haben halt auch irgendwie so, wir brauchten erstmal ganz einmal eine Ruhe irgendwie, um dieses bevor überhaupt irgendwas besprochen wird, bevor überhaupt irgendwas geplant, gemacht, gedacht wird, muss dieses Baby seinen Namen bekommen. Und das machst du ja nicht mal eben so, während du mit Duplosteinen mit deinem Zweijährigen spielst, sondern das war halt eine der größten Schwierigkeiten tatsächlich, Hilfe auch anzunehmen in dem Moment, die auch wirklich hilft, ne? Weil ganz viel ist natürlich auch an dem vorbei, was du gerade brauchst, aufgrund von keiner weiß gerade so richtig, was eigentlich los ist.
Kannst du mal ein Beispiel sagen? Weil ich finde es immer mega wichtig, weil viele Leute hilflos sind in solchen Situationen. Was hat euch denn nicht geholfen?
Genau. Nee, also hätte schon geholfen, zum Beispiel einfach wirklich das Angebot, wir gehen mit eurem Kleinen irgendwie raus, wir holen den ab, wir machen irgendwie was. Gleichzeitig war ja ein halbes Jahr keiner da, sozusagen. Das heißt, unser Kleiner kannte jetzt in dem Fall auch gar keinen, wo ich gerne gesagt hätte, nimm den ruhig einfach mit. Und da war vor allem halt meine Schwester, unsere Nachbarinnen, also die Familie, die hier bei uns im Haus wohnt, mit denen wir sozusagen so eine kleine Corona-Community gegründet haben und uns gegenseitig die Kinder hin und her geschoben haben und immer wieder füreinander gut gesorgt haben, die waren einfach sofort da. Und meine Schwester einfach auch aufgrund ihrer Beziehung zu unserem Sohn für uns einfach die wichtigste Stütze in dem Moment, weil das war schon sehr besonders, so nach so einem halben Jahr abgeschottet sein, es war halt September 2020, da dann irgendwie zu sagen, ach ja, jetzt geben wir jedem in Anführungsstrichen für unseren Sohn x-beliebigen Menschen ihn mit, das hätten wir halt nicht gemacht. Und gleichzeitig brauchten wir ihn auch. Was super geholfen hat, war, weiß ich nicht, Menschen sind für uns einkaufen gegangen, haben was gekocht. Also auch jetzt über die gesamte Zeit dann auch, nicht nur da in der kurzen Zeit. Und du hattest auch nach Hilfe gefragt. In dem Sinne verstehe ich es auch extern. Wir hatten versucht, uns an dem Wochenende irgendwie auch Hilfe zu organisieren, sei es durch eine psychosoziale Beratung. Das habe ich aber als sehr schwer empfunden, das übers Wochenende zu machen, wenn sich ein solcher Notfall nicht nach Öffnungszeiten richtet.
Gut, dann war meine Frage falsch formuliert. Ich habe nicht dran gedacht, dass Corona-Zeit war. Genau, und es war ja wirklich die Hochphase, also wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und klar, ich merke ja jetzt schon, wenn unser Kind nicht regelmäßig die Leute sieht, dann erkennt er sie auch nicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass durch Corona ein Kind die Leute nicht sieht und dann plötzlich zu sagen, geh mal mit dem spazieren, ich verstehe die Problematik, ja.
Und, ja, und in einer Situation, wo wir ja auch ihm gerade auch nicht so diese Sicherheit vermitteln konnten, ne? Das war ja der Grund, warum wir ihn hätten abgeben wollen, aber ihn dann zurückzubekommen, der ist vielleicht sogar noch verlorener als vorher, das tat uns für ihn dann einfach auch total leid. Also das war über die ganze Zeit super schwierig, für uns zu zweit Momente zu finden, in denen wirklich nur wir gerade sind, wenn du sie auch gerade brauchst, weil manchmal brauchst du es ja nicht erst um 15.30 Uhr am Nachmittag, sondern wie eben bei dieser Diagnose, jetzt gerade bricht hier unsere Welt zusammen. Dann ist ja nicht immer sofort jemand da. Und ne, Gefühle zu parken, das Kind wegzugeben, also es ist schon, war schon auch eine, für ihn einfach, glaube ich, auch, hatten wir da sehr, sehr viel Mitgefühl, zusätzlich zu allem Drama in uns.
Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, in so einer Situation allem gerecht zu werden, den eigenen Gefühlen, sich selbst, dem Kind, das man noch hat, also nicht dem Kind im Bauch, sondern das andere Kind, und überhaupt sein Leben dann noch zu regeln in solchen Momenten, wenn man sowas erlebt. Und das erzählen wir auch immer wieder Menschen in meinem Podcast, die in ähnlichen Situationen sind wie Lisa. Ich kann nur immer wieder dazu aufrufen, wenn ihr im Umfeld Menschen mit so einem Schicksalsschlag habt, schwerkrankes Kind zum Beispiel, stille Geburt oder Tod eines Kindes, bitte wendet euch nicht ab. Bietet eure Hilfe an, seid für eure Freunde oder eure Familie da. Das sind solche Ausnahmesituationen, die packt einfach keiner allein. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, weil ich das einen super wichtigen Punkt finde, wo ihr Unterstützung bekommen habt und wie das so war, als es dann, also wie euer Weg weitergegangen ist. Aber kommen wir nochmal zurück dann zu diesem Anruf. Ihr habt dann mit der Pränataldiagnostikerin gesprochen, mit der Ärztin auch, die euch auch betreut hat. Was hat die euch denn gesagt? Wie ist die mit euch umgegangen? Was hat die euch für Ratschläge gegeben? Wie war so, ich sag's jetzt mal, das ist jetzt sehr kühl gesagt, aber der weitere Fahrplan?
Also in dem Telefonat erstmal war sie extrem mitfühlend. Da habe ich sie wirklich bewundert für so viel Nähe und gleichzeitig, ich meine, wir kannten uns da einmal von dieser Untersuchung und trotzdem war sie uns da irgendwie total nah und hat auch sofort für uns die, ich sag mal, technischen richtigen nächsten Schritte eingeleitet. Also eigentlich hätten wir zum Beispiel am nächsten Tag ein Gespräch mit ihr und einem Kardiologen aus dem Herzzentrum gehabt, um quasi schon zu besprechen, was haben wir da bei Paul gesehen? Was würde das bedeuten? Das hat sie sozusagen von sich aus gesagt, dass egal wie es jetzt erstmal weitergeht, das würde sie jetzt erstmal aus dem Kalender nehmen, um dieser jetzt neuen Schwere der Situation erstmal Rechnung zu tragen. Und dafür war ich ihr sehr, sehr dankbar. Das heißt, dann haben wir eigentlich bei dem Gespräch uns darauf fokussiert, dass sie uns ein bisschen was zu der Diagnose aus ihrer Sicht mitgeteilt hat. Gleichzeitig haben wir da und durften wir da auch schon alle Gedanken vom Wochenende irgendwie nochmal platzieren, plus jetzt diese neuen, die in der Zeit zwischen Anruf der Humangenetikerin und ihrem Anruf in dieser, ich sag mal, Stunde, Dreiviertelstunde dazu kamen, konnten wir mit ihr besprechen und dann haben wir uns eigentlich verabredet, am nächsten Morgen uns bei ihr in der Praxis mit ganz viel Zeit zu treffen. Das heißt, sie hat auch Termine verschoben, aus ihrem Kalender an andere Kollegen weitergegeben, damit sie uns diesen Raum da geben kann.
Das ist toll. Also ich finde das wirklich schön, weil ich habe auch schon wirklich andere Dinge gehört. Es ist auch hier kein Platz, um Ärztinnen und Ärzte irgendwie zu beleidigen oder zu sagen, die arbeiten nicht gut. Aber ich habe wirklich schon durch meinen Podcast sehr viele Fälle gehört, wo ich gedacht habe, da wäre jetzt ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Zeit für die Paare gut gewesen. Und es freut mich jetzt in dem Fall zu sagen, ich freue mich mit euch, ist ein bisschen doof, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ich freue mich, dass ihr da so gut aufgehoben wart. Habt ihr zu dem Zeitpunkt schon darüber gesprochen, darüber nachgedacht, zum Thema Abtreibung?
Da wir zwei Realisten sind, so würde ich uns beschreiben, haben wir sogar am Wochenende schon Was-wäre-wenn-Fragen durchgespielt. Das klingt so komisch, Was-wäre-wenn und Realist klingt so widersprüchlich. Für uns macht es aber Sinn, weil wir... Wenn uns jemand sagt, okay, wir machen noch eine Fruchtwasserpunktion, um etwas genau festzustellen, war uns die Möglichkeit schon klar oder zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass da noch mehr kommt. Das heißt, da habe ich ja dann auch schon einfach ein bisschen recherchiert, sage ich mal. Da haben wir schon verschiedenste Szenarien diskutiert. Einerseits dieses, okay, wie sieht denn überhaupt so eine OP aus? Was bedeutet das? Mein Vater wurde am Herzen operiert. Ich meine, das bedeutet, dein Brustkorb wird einfach aufgesägt. Dein Kind, dem wird das Herz angehalten, es wird alles richtig angeschlossen. Also es sind auch einfach ja wirklich brutale Fakten, die man da mal auf den Tisch legen muss. Was bedeutet das für so ein kleines Kind? Das wird häufig gemacht, ne? Also auch das ist jetzt keine extreme Seltenheit, dass Babys mit einem Herzfehler auf die Welt kommen und gleichzeitig das für sich nicht als einen Artikel in irgendeiner Zeitung, sondern für sich persönlich einfach mal durchzuspielen, unter Corona-Bedingungen, in einem Krankenhaus, ohne Besuch, den Kleinen nicht sehen oder dann den Großen. Das haben wir alles durchgespielt, von bis. Aber auch, weil wir selbst schon in unseren Familiengeschichten sozusagen auch mit solchen Schicksalen schon konfrontiert waren. Also wir wussten auch, was bedeutet, auch einen Pflegefall in der Familie zu haben. Gleichzeitig, wie gesagt, mit diesem Wissen, da könnte noch etwas dazukommen, schon mal in die nächste Richtung zu denken, ja, was ist denn das dann vielleicht? Und was heißt das denn dann? Und dann wird auf einmal aus so hypothetischen Überlegungen, die man mal irgendwann im Rechtskundeunterricht in irgendeinem Aufsatz hatte, wird auf einmal irgendwie, oh mein Gott, was würde ich denn eigentlich tun? Also, ne, auch da wird dann ein Artikel und eine vielleicht manchmal auch von manchen Menschen großspurig mitgeteilte moralische Antwort, wird auf einmal deine Realität. Und das hatten wir am Wochenende schon gemacht. Ja, da haben wir ganz klipp und klar, klingt so klipp und klar, nee, überhaupt nicht klipp und klar, sehr emotional, Entschuldigung, ich korrigiere mich da, sehr, sehr emotional und mit allen Gefühlen über alle Optionen geredet. Mhm. Und dementsprechend war dann auch für den Tag dann, als dieser Anruf kam und auch für den nächsten im Gespräch mit der Pränataldiagnostikerin, das unsererseits sofort ein Thema auch, aber nicht von der Ärztin zum Beispiel. Das ist auch was ich oft höre, dass da angeblich in Anführungsstrichen alle Ärzte immer sofort sagen würden, dieses Kind ist nicht lebensfähig, weg damit. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen von keinem ärztlichen Kontakt, den wir in der Zeit hatten, sondern das war wirklich eine ganz gute Atmosphäre, alles erstmal einfach irgendwie auf den Tisch zu legen und sie hat uns geholfen, das zu sortieren.
Wie war denn dann das Gespräch mit ihr?
Ich kann mich nur noch erinnern vom Gang von der Humangenetikerin zu ihrem Büro, dass ich da die ganzen Schwangeren gesehen habe und gedacht habe, oh mein Gott, die wissen gar nicht, was so passieren kann oder ich hoffe, euch geht's gut oder seht ihr mir eigentlich an, was los ist. Ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß noch von dem, was ich dann danach aufgeschrieben habe. Das kann ich dir jetzt quasi wiedergeben. Es ging ganz viel um, wie ist denn eigentlich ein Abbruch? Wie wird der gemacht? Ich kann halt eigentlich auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen, was wahnsinnig krass ist, dann über eine natürliche Geburt nachzudenken. Klappt die überhaupt? Wie ist das? Was macht das mit mir? Ja, wirklich, wie zum Teufel ist das eigentlich möglich, etwas loszulassen, was man nicht loslassen möchte, ne? Und gleichzeitig natürlich aber auch in die andere Richtung zu sprechen, zu sagen, okay, wenn man ihn denn operieren lassen würde, was würde das bedeuten? Und gleichzeitig zu all diesem Hoffen und sich wünschen und immer wieder in eine Wahrscheinlichkeit zu gehen, ihre Klarheit da auch an ganz vielen Stellen, dass sie immer wieder gesagt hat, ihr Kind ist leider schwerst krank. Es kann sein, dass er oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es möglich, dass er nicht mal diese Schwangerschaft überlebt. Bei
also,
dem Bild, was wir von ihm gesehen haben, ne?
Dass er im Bauch noch verstirbt.
Ja. Also weil sie sich sozusagen auch mit dem Bild, was von ihm im Ultraschall zu sehen war, sie sich eigentlich schon gewundert hat, dass er so weit gekommen ist.
Was meintest du mit dem Satz, du kannst auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen?
Ich habe eine Becken, ich möchte jetzt nicht sagen Deformation, aber es ist nicht möglich, normal große Kinder durch mein Becken zu natürlich zu gebären. Das heißt, ich hatte einen Kaiserschnitt eben davor und jetzt auch bei meinem dann vierten Kind auch wieder einen Kaiserschnitt, weil ich das einfach auf dem natürlichen Wege aufgrund meiner Physiologie nicht hinbekomme sozusagen.
Okay, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, gut, zu deinen Folgeschwangerschaften, genau, weil sich die Leute vielleicht fragen, was heißt vier Kinder, das sprechen wir gleich.
Mhm.
Okay, das wollte ich nur klären, weil ich mir gerade überlegt habe, was bedeutet das ganz genau. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis ihr eine Entscheidung treffen konntet oder bis ihr eine Entscheidung treffen musstet in dem Fall? Wie ging es denn dann weiter? Du hast gesagt, du erinnerst dich nicht mehr an viel, du hast viel aufgeschrieben. Was kannst du denn sagen?
Also mussten wir gar nichts. Das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil sobald irgendwer irgendwo Druck gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, auch zugemacht, weil das einfach zu krass ist, das Ganze. Und gleichzeitig willst du, dass du da irgendwie rauskommst. Ne? Also an diesen Konflikt erinnere ich mich noch sehr, sehr, sehr deutlich, dass es dieses Gleichzeitige von, oh mein Gott, ich will da einfach raus aus diesem Albtraum. Wann ist das vorbei, in Anführungsstrichen, wobei es dieses Vorbei gar nicht gibt. Und gleichzeitig, das geht so schnell, ne? Weil also das im Endeffekt ist das, ja, waren es da ja auch schon nur 3 Tage oder 4 Tage, bis wir überhaupt diesen Gedanken dann auch mal ausgesprochen haben. Dementsprechend, also Druck war nicht da. Es waren erstmal ganz viele Möglichkeiten, ganz viel Raum, das zu besprechen. Mit einer Genetikerin haben wir gesprochen, dann eben halt auch mit der Pränataldiagnostikerin. Da einfach für uns diesen Raum überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und dann sind wir beide, weil wir aber auch eben im Vorfeld schon ganz viel gesprochen haben und viel überlegt haben, relativ schnell zu der Frage gekommen, eben, wie ist das denn eigentlich und wie geht das? Und dann kam insofern tatsächlich ein Zeitdruck auf, der mir aber von dem Lesen der paar Informationen, die es zu diesem Thema gibt, auch schon in der Recherche am Wochenende da aufgefallen ist, dass es halt Kliniken gibt, die sagen, ab einer gewissen Schwangerschaftswoche machen sie es zum Beispiel gar nicht mehr. Oder sie machen es nur, nachdem du vor einer sogenannten Ethikkommission vorgesprochen hast und die über dich entscheiden. Und natürlich aber auch, weil das Kind ja einfach größer wird und weil der Vorgang Geburt dann auch andere Risiken mit sich bringt durch die Einleitung und durch die Prozesse, die da einfach ja auch mit Medikamenten angestoßen werden. Das heißt, bei uns stand dann aber relativ schnell im Raum, weil ich ja eben schon in der 21. Woche war, dass wir tatsächlich, wenn wir dieser Ethikkommission, ich sage es jetzt ganz bewusst, entgehen wollen, dann müssten wir es in dieser Woche machen. In der Woche von Freitag haben wir es erfahren und Freitag wäre der mögliche Entbindungstermin oder die Einleitung würde begonnen werden.
Das ist ja schon ganz schön krass, weil du meintest, wir mussten gar nichts, was ich auch gut finde, aber in dem Moment müsst ihr ja dann schon entscheiden und zwar in einer sehr kurzen Zeit, die euch da bleibt. Was heißt denn Ethikkommission? Kannst du das mal erklären für alle, die es nicht wissen? Wer sitzt da? Wer entscheidet da was?
Ja, das ist leider überhaupt nicht geregelt. Das stelle ich jetzt immer wieder auch in der Recherche für mein Buch fest.
Ja, und da Lisa jetzt quasi aus dem Nichts für euch als Zuhörende von ihrem Buch spricht, wir gehen da nicht näher drauf ein in diesem Gespräch, weil es gerade erst entsteht. Aber Lisa schreibt über ihre Erfahrungen ein Buch und sie sucht dafür auch Frauen oder Paare, die Ähnliches wie sie erlebt haben und davon erzählen möchten, also auch Teil des Buches werden möchten. Ich finde das super mutig und toll, dass Lisa dieses Projekt angeht und will sie auch unterstützen. Also wenn ihr Ähnliches erlebt habt, dann meldet euch doch sehr gerne bei ihr. Ihren Kontakt, den findet ihr unter dieser Folge. Aber jetzt erklärt Lisa erstmal weiter, was es mit der Ethikkommission auf sich hat.
Es gibt überhaupt keine einheitlichen Vorgaben, wer da sitzt, ob die überhaupt zustande kommen muss, was die entscheidet, wie die entscheidet, ob demokratisch haben alle gleiche Stimmen oder nicht. In dem Fall, in dem Krankenhaus, in dem wir dann in diese Lage gekommen wären, also wir hätten uns diese Zeit ja nehmen können, aber da wäre dann einfach dieser andere Einfluss dazu gekommen, wenn diese Kommission jetzt der Meinung gewesen wäre, nein, die dürfen keinen Abbruch machen, dann wäre das nein, die dürfen keinen Abbruch machen. Und wir waren uns aber quasi ja so sicher, haha, ne? Also Entscheidung ist da ja auch ein sehr großes Wort, weil ich konnte nicht entscheiden, dass mein Kind gesund ist. Ich konnte quasi seinen Geburtstag bestimmen oder gleichzeitig seinen Todestag, der gekommen wäre mit diesem Bild, das er hatte. War uns halt klar, da wollen wir nicht rein, aber in dem Fall ist es so ausgestattet oder so gestaltet, dass da unterschiedliche Personenanzahlen unterschiedlicher Professionen und aber auch Konfessionen und so weiter sitzen, die dann deinen Fall besprechen. Entweder mit der betroffenen Frau oder auch ohne. Und entweder sitzen die alle da zusammen und die Frau hat mit denen zu sprechen oder die Frau muss 3, 4, 5, 6 verschiedene Gespräche führen. Und am Ende kommt diese Kommission zusammen und entscheidet darüber.
Aber sind es Ärztinnen oder Ärzte, Hebammen oder
auch,
sind
auch? Genau. Ja, also es kann ganz unterschiedliche Professionen haben. Leider, wie gesagt, gibt es da halt überhaupt keine Transparenz, keine auch keinen Einblick irgendwie in dem Fall, wo das wie in welcher Klinik auch gehandhabt wird. Weil ganz viele andere Kliniken haben es auch nicht. Da entscheidet das dann tatsächlich nur 1 bis 2 Ärzte gemeinsam. Bei uns in dem Fall, und das wurde uns auch immer wieder gesagt, es war ja eine sehr, wie man so schön sagt, infauste Prognose, dieses Wort, es war klar, heißt es in dem Sinne. Ne? Wir hatten ganz viel in dem Pech, in dem wir da steckten, Glück, in Anführungsstrichen, eine sehr deutliche Prognose zu haben. Das haben aber nicht alle. Bei ganz vielen ist noch nicht so was klar, es ist nicht so deutlich, es ist vielleicht auch Frau und Vater sehen das anders als die Ärzte und dafür ist so eine Institution sicherlich auch eine Sicherung, eine Sicherheit, weil jeder sich ja da auch in eine mögliche Strafe begibt sozusagen oder Strafbarkeit. Das ist ja das Nächste von diesem Spätabbruch, also du musst dich durch diese medizinische Indikation, die der Arzt dann stellt, quasi straffrei machen.
Das heißt aber, ihr habt gesagt, ihr möchtet nicht, dass andere Menschen über euch entscheiden. Auch wenn bei euch alles klar war, wolltet ihr nicht, dass irgendjemand euch da noch reinredet, sage ich jetzt mal.
Das ja. Und ich hatte dieses Gefühl von, oh mein Gott, du sitzt da vor so einem Tribunal und wirst verurteilt. So fühlte sich das wirklich an. Und auch da, wie gesagt, hat aber keiner Druck gemacht. Es war eher auch jetzt mit der Ärztin, dass wir jetzt in Ruhe besprochen haben, was auch da Vor- und Nachteile sein könnten, das noch länger abzuwarten. Nur für uns war das so, diese Vehemenz und dieser Wucht, sage ich mal, dieser letzten Tage, die war ja schon da. Die hätte sich durch kein Abwarten der Welt mehr geändert. Und irgendwann, und das passt auch zu diesem, was ich gesagt habe, so mit dem Gefühl von mir da irgendwo abgeschnitten zu sein, war auch so ein bisschen dieses körperliche Empfinden war natürlich auch irgendwo gestört von mir. Und auch die Verbindung zu meinem Baby dann war natürlich, sage ich jetzt natürlich, nicht mehr so die, die es vorher war. Das heißt, für mich gab es auch einen kleinen Faktor von, ich muss es eh durchstehen, besser jetzt als später, weil dann wird das Kind ja auch größer. Das heißt, für mich entstehen ganz andere Risiken oder vielleicht sogar ein Kaiserschnitt im Raum, den wir tunlichst vermeiden wollten, um dann auch weitere Schwangerschaften nicht in Gefahr zu bringen. Ne?
Also du wolltest natürlich, ich weiß, ich kann mal da sagen, gebären. Also ich tue mir echt schwer mit, wie man es genau formuliert. Weil
man genau, also es ist quasi die Maßgabe, eine stille Geburt findet wie eine normale, natürliche, vaginale Geburt statt.
Genau, also so kenne ich es auch.
Ja.
Ja. Und du hast vorhin gesagt, bei uns war die Prognose klar, die Diagnose klar. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, es war eigentlich klar, dass euer Kind nicht leben wird.
Ja, genau. Also er hat seinen zweiten Atemzug nicht überlebt mit der Diagnose, weil er halt quasi innerlich sozusagen erstickt wäre. Sein Körper hätte nicht mit Sauerstoff versorgt werden können. Und in so einer Prognose konnten wir uns nicht vorstellen, mit allem, was wir noch auf den Ultraschallbildern an sonstigen Schädigungen gesehen haben, ihn da einer riesengroßen Herz-OP zu unterziehen und irgendwo auch sein Leiden so zu verlängern, sage ich mal.
Das heißt, kann man sagen, ihr habt euch dann relativ schnell entschieden, den Spätabbruch zu wählen?
Also ich finde halt, entscheiden ist wirklich echt ein krasses
ja,
Wort.
Deswegen habe ich auch gerade weh.
Ja,
ich tue mir auch
ja,
schwer.
Nee, ich sage auch immer so in Anführungszeichen, ich versuche das immer auch irgendwie ein bisschen zu umschiffen, weil wenn ich von einer Entscheidung rede, dann bin ich die Lisa voll 100% rational oder mit einer gewissen Portion Intuition, weiß ich nicht, allem Wissen voll verpflichtet sozusagen. Mhm. Und da kann ich dir das nicht sagen, dass das so war. Das ist ja in dem Sinne hat, und so haben wir es auch immer gesehen, in dem Sinne hat ja die Natur irgendwo schon entschieden. Der Zufall, das Pech, wie man es auch immer nennen mag, da hatten wir ja leider gar keinen Einfluss mehr drauf. Und uns hat es in dem Sinne, wir sagen, wir konnten es entscheiden. Ja doch, wir sagen es schon so. Weil es in dieser furchtbaren Ohnmacht, einem absoluten Kontrollverlust, wie ich ihn nie davor erlebt habe, ich würde es nicht Entscheidung nennen, weil das ist mehr so ein, okay, die Weichen wurden hier irgendwie gestellt, jetzt kann ich irgendwie nur noch entscheiden, gehe ich da mit, wann steige ich aus, wie schnell ist die Fahrt, wie rasant, wie gut komme ich da raus? Und das war für uns vor allem ganz, ganz wichtig, auch zu überlegen, wie kommen wir da als Personen, als Paar, als Familie irgendwie, noch nicht mit einem Zielbild, aber irgendwie einigermaßen okay wieder hervor. Und dafür stand es dann für uns relativ bald dann fest, dass wir gar nicht viel zu entscheiden haben, sondern dass sozusagen das einfach der Weg ist, der zu uns und zu dem, wie wir sind und wie wir, welche Bedingungen sich uns gerade stellen, ne? Mein Körper, seine Symptome, die er hatte, oft, die dir zu sehen war und diagnostizierbar waren. Das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, das ist noch der Weg, den wir zumindest gehen wollen oder können.
Also das, was Lisa da jetzt erzählt, das kann jeder oder jede von euch anders empfinden. Aber ich verstehe sie da wirklich sehr gut, dass sie sagt, für mich war das keine Entscheidung. Klar mussten sie und ihr Mann faktisch eine Entscheidung treffen. Die Frage ist aber, hatten sie wirklich so eine große Wahl? Ich will das nicht bewerten. Ich will nur sagen, ich finde das unglaublich krass, wenn ich mir vorstelle, ich käme in solch eine Situation. Ich will dich jetzt auch gar nicht quälen, indem ich da immer weiter nachfrage. Ich will es nur verstehen und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich das auch fragen. Hätte es denn die Option gegeben zu sagen, die Schwangerschaft wird einfach fortgesetzt und man guckt, was passiert?
Genau, aber dann mit dem Wissen, es wird ein Kaiserschnitt.
Okay.
Und das hätte bedeutet, ich kann ein Jahr nicht schwanger werden und ein Kind kriegen und vielleicht sogar mit eben, weil ich auch noch eine Endometriose dazu habe, vielleicht sogar mit so vielen Verwachsungen, dass es nie wieder was wird.
Und da muss ich nochmal kurz rein, denn zum Thema Endometriose hatte ich auch eine Folge und ich muss ganz ehrlich zugeben, erst dadurch ist mir persönlich auch die Tragweite bewusst geworden, was diese Krankheit überhaupt bedeutet, auch für den Kinderwunsch. Hört doch da auch gerne mal rein, das ist meine Folge 13 mit Jenny. Ich wollte es ja. nur,
nee, damit du brauchst, man, ist alles gut.
Damit auch, man das komplett
versteht. Das meinte ich auch, glaube ich, mit diesem, du musst halt wirklich jeden Einzelfall so individuell betrachten, dass das wirklich schwer ist, das zu verstehen. Mhm. Definitiv.
Wie ist es dann weitergegangen? Also ihr habt gesagt, das ist unser Weg, ob wir das jetzt als Entscheidung, als Wahl oder sonst irgendwas betiteln. Wir sagen einfach, ihr seid in euren Weg gegangen. Ihr habt gesagt, wir machen das so, so fühlen wir uns wohl damit, wenn man sich damit wohlfühlen kann. Wie ist es dann weitergegangen? Wie waren die nächsten Schritte?
Dann mussten wir wahnsinnig viel Administratives erstmal in dem Sinne über uns ergehen lassen. Also nicht an dem Tag, als wir es dann entschieden haben. Da hat sie uns auch da wieder sehr viel Raum gegeben, erstmal zu sagen, okay, das muss jetzt auch gerade erstmal irgendwie verdaut werden, da hättest du auch aus mir nichts mehr rausgekriegt, mussten wir quasi dann am nächsten Tag wieder hin, dann in die Klinik schon, wo dann auch die Geburt stattfinden sollte, um dort ganz viele Untersuchungen noch zu machen, ja, im Prinzip auch ein bisschen diese Geburt zu planen, ganz viel das vom rechtlichen Kram zu erledigen. Da gehört so viel dazu. Du musst ja alles unterschreiben. Es gibt nur ein Medikament im Off-Label-Use, was du, wo du einwilligen musst, das zu verwenden.
Off-Label-Use. Das bedeutet, du nimmst ein Medikament für etwas ein, für das es eigentlich nicht vorgesehen bzw. auch nicht genehmigt ist. Was das bei Lisa war, das erzählt sie später noch in dieser Folge. Aber wenn ihr mehr zum Thema Off-Label-Use erfahren wollt, dann schaut doch auch mal in meine Shownotes.
Du unterschreibst für alle Risiken, die das hat, natürlich. Gleichzeitig werden dir Fragen gestellt, möchten Sie Ihr Kind nach der Geburt halten, sehen, beerdigen, fotografieren? Wie ist dies, wie ist jenes, wie wollen Sie das, wie wollen Sie jenes? Und da haben wir ganz oft aber auch an vielen Stellen gesagt, das können wir jetzt gerade nicht sagen. Das ist einfach, das übersteigt wirklich jede, also gefühlt auch mit dieser Entscheidung, ja, wir beenden diese Schwangerschaft, war alles gesagt, weißt du, also da war nichts mehr aus uns rauszuholen. Das war so kräftezehrend und so überwältigend, dass ich für keine andere Frage dieser Welt mehr Raum hatte.
Das
ging einfach nicht.
Es sind auch wahnsinnig krasse Entscheidungen, die man da treffen muss, soll. So Themen, die man noch nie auf dem Tisch hatte, sage ich mal, da hast du dich noch nie mit beschäftigt. Und immer wenn ich solche Interviews führe zu Sternenkindern, denke ich mir, Wahnsinn, was man da so schnell entscheiden soll. Und ohne zu wissen, wie man sich dabei fühlt. Also
ja. Ja, ja, genau. Und das fasst es wirklich zusammen. Ich war da in der Situation, ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Weißt du, also und gefühlt war auch dann alles, ging so nur, ich muss diese Geburt irgendwie überleben. Ne? Dann sagt dir noch jemand, oh ja, weil sie schon einen Kaiserschnitt hatten, müssen wir aufpassen, dass ihre Gebärmutter nicht reißt. Oh toll, noch ein Risiko. Mhm. Deswegen können wir das Medikament nicht so hoch dosieren. Dann kann es aber vielleicht auch länger dauern. Oh mein Gott, dann hängst du da x Tage und brichst einfach zusammen, um am Ende vielleicht doch einen Kaiserschnitt zu haben, weil es nicht funktioniert. Also das sind alles noch so Zusatzbelastungen. Und dann war jede Frage, ob Foto oder nicht, war uns einfach zu viel. Also wir haben einfach dann gesagt, okay, wir werden es dann schon wissen. Wir werden es dann in dem Moment, wenn uns dann der Raum gegeben wird, werden wir schon gut für uns sorgen. Und das heißt, es war dann mehr so eine, ja, noch Vorbereitung treffen. Ich musste halt alles unterschreiben. Mein Mann hatte da nichts in dem Sinne zu sagen als Vater. Das ist alles nur die Frau, die dann da unterschreiben muss für alles. Die Ärzte müssen sich natürlich auch nochmal absichern, ne? Also ich meine, die müssen das ja auch belegen, dass sie alles richtig machen sozusagen. Und ja, dann hatten wir am Donnerstag keinen einzigen Termin. Das fühlte sich schon fast komisch an, weil das ja war fast manchmal gut, dass da immer so viel los war, sage ich mal. Aber das war dann mal so ein Tag, da hatten wir dann einfach für uns auch Raum. Da durfte unser Kleiner dann auch in die Notbetreuung, in die Kita. Das hatten wir organisiert, dass wir ja Zeit da für uns auch einfach mal haben. Und da haben wir dann zu Hause hier ja einfach so einen kleinen Abschied gemacht für ihn. Haben das Paul auch wirklich einfach erklärt, warum, wie traurig wir darüber sind, wie verzweifelt, wie anders wir uns das alles vorgestellt haben, um unseren Abschied zu feiern. Unseren Abschied
alles
zu
gut.
Begehen.
Das heißt ja auch Trauerfeier. Also du dachtest
ja, genau. Das war nur nicht Feier, genau. Es war aber wirklich mal so ein Moment, wirklich nur fühlen und nicht machen, nicht organisieren, nicht funktionieren. Nur wir beide irgendwie mit Paul dann halt. Und dann sind wir am nächsten Tag ganz, ganz früh ins Krankenhaus.
Nochmal zu, diesen Moment, bevor wir jetzt ins Krankenhaus gehen, weil ich das wahnsinnig wichtig finde. Ich das auch immer wieder höre, wie wichtig Abschiede sind und Sprechen mit dem Kind. Und ich sage auch nochmal, ich maße mir nicht an zu fühlen, was du jetzt da empfunden hast, was ihr da empfunden habt. Aber auch ich habe in meiner Situation, als es mir in der Schwangerschaft nicht gut geht, viel mit meinem Kind geredet und es hat mir wahnsinnig geholfen. Auch wenn das jetzt vielleicht für manche lächerlich klingen mag, weil so ein Kind ja nicht antwortet im Sinne von Sprechen. Aber es hilft schon wahnsinnig viel, oder? Oder wie war das für euch? Wie wichtig war dieser Prozess?
Total, weil eben halt auch die Tage davor so wenig für ihn Raum war. Es wurde ganz viel über ihn gesprochen, aber so diese Verbindung mit Paul war, wie gesagt, viel mehr körperlich schwer. Ich habe auch immer wieder gedacht, jetzt lebt er schon nicht mehr, weil ich ihn halt auch nicht gespürt habe. Das hatte ich vorher auch ganz wenig, aber plötzlich kriegt es halt diese andere Wertung, ne? Also ich hatte schon einen Unterschied auch zu der ersten Schwangerschaft festgestellt, so in seinen Bewegungen und so. Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, jetzt ist er schon weg irgendwie. Und dafür war dieses wir beide nehmen hier Abschied unglaublich wichtig, weil auch wir uns nochmal trotz allem Reden nicht diese Entscheidung besprochen haben, sondern wie wollen wir das denn schaffen? Was machen wir dann eigentlich? Wie geht's denn weiter? Und wie sollen wir das denn bewältigen können irgendwie? Oder auch als Familie, was haben wir irgendwie vor? Also es klingt so nach Plan oder so, es ist erstmal überhaupt nicht Plan, sondern es ist einfach nur, okay, irgendwie, wir wissen, wir beide ziehen das durch. Und auch das zusammen vor allem, ne? Also dass es da einfach keinen Zweifel gibt. Mit ihm zu sprechen, war mir total wichtig. Das hatte ich vorher immer gemacht. Also so auch so kleine Sachen. Und da dann wirklich nochmal ihm auch einfach zu erklären, was wird da morgen passieren. Und auch, ganz blöd, ich brauchte da ja auch ein bisschen seine Hilfe. Also ich meine, eine normale Geburt wird eigentlich vom Baby initiiert. Das konnte ich jetzt von ihm ja nicht verlangen. Und dafür war es auch nicht vorgesehen. Und gleichzeitig haben mir alle vorher auch gesagt, ich muss es irgendwie schaffen, auch emotional loszulassen. Weil so ein Körper ist einfach ein Wunderwerk. Wenn der das nicht will, dann macht er das nicht.
Dass es da nicht funktioniert.
Ja, also habe ich von Fällen gehört, sozusagen. Ja.
Und du wolltest gerade schon ansetzen. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Mir war das nur wichtig, da kurz drüber zu sprechen. Wie war das dann? Jetzt seid ihr ins Krankenhaus. Und wie war dann der, sagt man jetzt Geburt, sagt man jetzt Abbruch? Hilf mir doch mal bitte. Ich tue mir auch
Also
schwer.
Ich sage seine Geburt. Ich sage auch nicht seinen Tod, sondern seine Geburt, weil es gibt ja irgendwie nur diesen einen Augenblick und es ist halt scheiße, Entschuldigung, dass da alles zusammenkommt. Ne? Mhm. Wir sagen, es ist seine Geburt. Ich hatte ausgelöst durch Medikamente eine natürliche Geburt, die dann auch mit all den Vorzeichen und weniger Medikamenten und so relativ schnell ging und auch relativ gut. Das heißt, da habe ich mit meinem Körper schon irgendwie wieder zusammengefunden, wobei der völlig, also das habe ich noch nicht erlebt, was da los war danach und davor und dabei, aber das hat geklappt irgendwie und es wurde ganz, ganz gut betreut. Wir hatten die ganze Zeit eine Hebamme. Wir lagen halt im normalen Kreissaal, also da bräuchte ich zur Geräuschkulisse und allem nichts sagen, das ist einfach ein Kreissaal. Das habe ich bis zu dem Moment aber, glaube ich, gut ausblenden können, als er dann da war. Und das ist ja dann auch dieses Wort stille Geburt. Und dann ist der Fokus da irgendwie drauf und deine Sinne schärfen sich wieder, die in der Geburt vielleicht oder unter der Geburt irgendwie ein bisschen sich fokussiert haben und werden wieder irgendwie, bekommen wieder mehr mit. Und natürlich habe ich dann irgendwie Schreie vom Nebenzimmer und das Baby weinen gehört. Und gleichzeitig waren wir irgendwie nur da mit ihm und wie gesagt, diese Hebamme, die da mit uns war, die hat jetzt bei mir gar nicht viel tun müssen, aber sie war einfach für uns beide da. Und auch da hat man gemerkt, die hat es nicht zum ersten Mal gemacht. Ne?
Wenn ihr euch übrigens jetzt fragt, wo Lisa gerade so erzählt, wie das mit dem Spätabbruch bei ihr war, wie das in dem Fall funktioniert hat. Darauf sind wir im Gespräch nämlich nicht eingegangen. Das habe ich aber im Nachhinein noch mit Lisa besprochen. Sie hat das Medikament Zytotec bekommen, das die Wehen auslöst, das übrigens sehr umstritten ist. Das ist aber ein ganz anderes Thema, aber war auch schon öfter Thema in meinem Podcast. Mehr dazu findet ihr auch in den Shownotes. Der Sohn von Lisa, der ist jedenfalls entweder durch den Geburtsvorgang oder durch seine Erkrankung gestorben. Das weiß man laut Lisa nicht so genau. Wie schafft man das? Das ist die Frage, die ich mir wirklich immer stelle, auch wenn ich schon mehrere Interviews zur stillen Geburt geführt habe. Aber wo hast du deine Stärke hergenommen, ein Kind auf die Welt zu bringen, mit all den Schmerzen, mit all dem, was eine Geburt mit sich bringt, den Emotionen, um zu wissen, dieses Kind wird nicht lebend in meinen Armen danach liegen?
Ich glaube, ich habe da so weit nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, wirklich, und das kann ich sonst echt nicht gut, von Schritt zu Schritt gedacht. Ich habe nicht schon an Schritt Z vor A gedacht. Ich habe gedacht, okay, wir gehen in dieses Krankenhaus, dann geben Sie mir die erste Tablette. So, Wirkung. Ich habe mich auf die Wirkung konzentriert. Dann kam die nächste Tablette. Dann habe ich mich auf die Wirkung konzentriert. Dann habe ich gefühlt, was brauche ich? Dann bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen, weil ich gefühlt habe, das braucht mein Körper gerade. Dann habe ich Musik gehört, dann haben wir geredet, dann, also so wirklich immer nur bis zum nächsten, nichts anderes, keine Ablenkung, also ich habe auch wirklich jede Ablenkung abgelehnt, ich wollte kein Gespräch führen, ich wollte nichts machen, nichts tun, und habe mich, ja, irgendwie, glaube ich, zum ersten Mal so richtig hingegeben, weil ich meine, das ist ja das Wahnsinnige, die sind Tabletten gegen ein Magenschutzmittel und das löst einfach mal Wehen aus. Ne, und das ist so krass, was durch so eine kleine Tablette in einem Körper ausgelöst werden kann. Und da habe ich beschlossen, wenn ich irgendwie will, dass das geht, muss ich mich da jetzt hingeben. So schwer das ist, ich kann auch keine Anleitung dafür geben. Mhm. Ich habe einfach gesagt, ich vertraue jetzt mir, weil es irgendwie klappen muss. Ich will keinen Kaiserschnitt. Es ist die Entscheidung, die uns irgendwie ja auch von der Natur abgenommen wurde. Es ist jetzt der einzige Weg, den wir haben, um diese Risiken, die wir haben, irgendwo vielleicht versuchen abmildern zu können. Und gleichzeitig, als er dann bei uns war, ich musste mich wirklich einsammeln. Mein Körper war gefühlt in dem ganzen Raum verteilt, von der Dimension, die das war. Und dann erstmal auch wieder Fokus weg von mir auf ein Kind, was halt in dem Fall nicht durch einen Schrei und durch ein an der Brust trinken irgendwie sofort die volle Aufmerksamkeit fordert, ne? Mhm. Das war erstmal schwer, finde ich. Und dann haben wir tatsächlich uns einfach ganz viel Zeit gelassen und auch Zeit lassen dürfen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob schaffen sozusagen, sonst schaffe ich, ist ein Wort echt für mich wie gemacht, schaffen, ja, mhm. Muss ich mich anstrengen und dann schaffe ich das. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass das ist einfach, ich mache mit, so, und muss dann auch ehrlich sagen, bis danach habe ich auch nicht denken können. Machen die dann ein Foto, ziehen wir ihm irgendwas an, also ganz, keine Ahnung, wirklich nicht. Und das weiß ich bis heute tatsächlich auch nicht, wie ich das danach noch geschafft habe, mhm. sozusagen, also...
Ja, es kommt
das
ja
andere habe ich mich so gut vorbereitet. Ne?
Ja. Es kommt ja auch noch eine Phase, die man schaffen muss. Ja, ich finde schon, dass du was geschafft hast für mich als außenstehende Frau, die eine Geburt erlebt hat und jetzt sich das alles vorstellt, was wäre, wenn ich das gewesen wäre. Ja, also das ist schon, wenn man das sagen darf, man hat schon sehr großen Respekt vor dir, weil man denkt, das muss schon eine wahnsinnige Kraft auch sein. Und wenn du das so Schritt für Schritt gegangen bist, dann war das wahrscheinlich dein Weg, um das zu schaffen. Also so ist das für mich erklärbar. Wie war das dann, ihn zum ersten Mal zu sehen? Wie war die Zeit danach? Was habt ihr gemacht? Ihr habt gesagt, ihr konntet euch vorher nicht entscheiden. Was machen wir? Wie seid ihr dann damit umgegangen? Habt ihr Bilder gemacht? Habt ihr viel Zeit noch mit ihm verbracht? Wie war die Zeit danach, nach der Geburt?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, wirklich auch der Moment, wo ich wieder so bei mir war, dass ich da auch wirklich emotional noch alles weiß. Also das ist auch wirklich immer noch eine Phase, über die ich auch trotzdem gerne rede, ne? Weil das habe ich ja schon gesagt, mir ist es einfach total wichtig, dass auch Menschen davon wissen und gut wissen können, weil davon gibt es einfach zu wenig. Und gleichzeitig merke ich gerade auch beim Sprechen, dass das so ein, das ist wirklich noch ein Pflaster, sage ich mal, dass man, wenn man drunter schaut, noch nicht verheilt ist darunter. Als allererstes war es einfach unfassbar süß und da in dem Moment erinnere ich mich auch echt gern, die Hebamme hat ihn dann ins Handtuch gewickelt und sagt, meine Güte, was für ein süßer Mucki. Und da haben wir beide halt erstmal einfach, also jetzt gelacht ist das falsche Wort, aber so geschmunzelt, ne? Und einfach sie hat so schön uns ermöglicht, dass wir ihn dann auch nehmen und ihn bei uns haben. Das hat so ein bisschen diese Barriere vielleicht gebrochen. Und dann hatten wir ihn auf dem Arm und haben ihn ja erstmal angeschaut, also so wie du es mit einem anderen lebenden Kind eigentlich quasi auch machen würdest. Er hatte alles, also er sah von außen nicht ganz normal aus, aber er hatte jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Und dann haben wir halt auch gesagt, meine Güte, der sieht ja irgendwie eigentlich fast aus wie sein großer Bruder. Und also es ist dann mehr auch so ein schon verliebt Mustern, sage ich jetzt mal, wie man das halt macht, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Und gleichzeitig wird von Minute zu Minute das einfach schwerer, weil das Kind kein lebendes Kind ist mit Regung, mit Wärme. Und da wurde es uns dann auch irgendwann zu schwer sozusagen. Aber ich glaube, 2 oder 3 Stunden hatten wir ihn, glaube ich, bei uns und durften einfach sein. Es hat da keiner besucht, gefragt. Es hieß immer, wenn irgendwas ist, sollen wir klingeln. Und das fand ich einfach ganz, ganz schön. Wir haben selbst von uns, von ihm Fotos gemacht. Wollten, also beziehungsweise die Hebamme hatte dann auch noch gesagt, sie macht noch ein Foto für die, ich sag mal, diese normale Geburtskarte und Fußabdrücke, hat sich dabei etwas so dämlich angestellt, wirklich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wirklich, also sorry, sie machte die Wärmelampe an und macht sie sofort wieder aus. Ja, und da bin ich einfach zusammengebrochen und habe gesagt, sie braucht jetzt keine Fotos mehr machen. Das war einfach so blöd, so klein und so blöd. Ne? Muss man auch vielleicht nur verstehen, wenn man selbst in der Situation war. Aber klar, mein Kind brauchte keine Wärmelampe. Ne? Und ja, wir haben ihn dann so ein schönes Tuch, was wir eigentlich für ihn gekauft haben, dann mit dann umgemacht. Ja, und irgendwann ist halt dann die Frage, wollen Sie ihn noch anschauen oder ja, sollen wir ihn jetzt halt mitnehmen? Und da, und das merke ich jetzt auch beim Erzählen immer wieder, da bin ich einfach, also da habe ich es nicht mehr geschafft. Da bin ich sowohl körperlich als auch emotional einfach sowas von krass zusammengebrochen. Da brauchte ich dann auch erstmal eine Weile, um mich wieder zu fangen, sage ich mal, weil da kam einfach so viel Schmerz und so viel Tränen und so viel Warum eigentlich raus, was vielleicht aufgrund der Anspannung und der Angst auch vor dieser Geburt vorher gar nicht so seinen Raum hatte oder haben konnte. Ja, und dann haben sie ihn mitgenommen.
Okay. Und dann, du hast es vorhin schon angesprochen, dann ist eigentlich die Zeit, in der man wirklich dann auch was schafft, sage ich jetzt mal, weil man dann fängt es ja erst an, man muss verarbeiten, dann ist er ja wirklich weg, die Schwangerschaft ist vorbei. Wie ist das? Also, wie kommt man nach Hause? Habt ihr mit eurem Kind drüber gesprochen? Ich meine, er war noch sehr klein, aber er hat ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass da was vor sich geht. Wie habt ihr das alles als Familie dann verarbeitet? Und auch du als Mutter?
Ich war schon in der therapeutischen Behandlung aufgrund anderer Thematiken. Das heißt, da musste ich Gott sei Dank nicht suchen, weil ich weiß gar nicht, ob ich die Kraft dazu gehabt hätte, mir jemanden zu suchen in dem Moment. Das heißt, da habe ich mich persönlich stützen und unterstützen lassen, wobei es mehr wirklich einfach auch für das Tägliche war, ne? Also gar nicht unbedingt nur, wie verarbeitet man das jetzt, sondern wirklich, wie schaffe ich eigentlich normale Dinge? Weil du hast ja auch keinen Mutterschutz danach, ne? Also du bist einfach dann krank. Du musst deinem Arbeitgeber sagen, so, ich bin jetzt nicht mehr schwanger, hier ist meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die musst du dir bei irgendeinem Arzt besorgen, der auch daran glaubt, dass du das bist und dir irgendwelche anderen Sachen verschreiben möchte, die du gerade nicht möchtest, weil du einfach nur traurig bist und nicht depressiv. Also viel wehren, abwehren, gut auf mich achten. Ich bin mich sehr zurückgezogen, weil ich mich halt auch wirklich fühlte wie so ein rohes Ei und du brauchst nur diese dünne Haut, also rohes Ei ohne Schale, sage ich gerne, sondern nur diese kleine dünne Haut. Und da braucht es halt wirklich nur einen Mini-Piekser und ich bin zerflossen sozusagen. Ich glaube, dass wir das sehr, sehr gut hinbekommen haben, dadurch, dass wir uns beide Zeit genommen haben. Mein Mann war dann auch krankgeschrieben. Und haben auch da immer wieder für den Moment, für heute, für die nächste Stunde, die nächsten 5 Minuten geguckt, was brauchen wir. Also von Netflix zu, wir misten den Keller aus, bis hin zu, wir gehen stundenlang spazieren, wir kochen den 7. Kaffee, wir kochen was Schönes, wir bestellen was, war gefühlt alles dabei, aber immer so, wie wir es halt gerade brauchten. Und das war wirklich ein Schlüssel, glaube ich, für uns, den wir da gefunden haben, zu einem guten Weg, sag ich mal. Nach Hilfe fragen, ja, da sind wir nochmal bei diesem Unterstützungsthema. Das war auch auf jeden Fall wichtig. Gleichzeitig aber auch eine ganz große Dankbarkeit, dass wir diesen kleinen, süßen Jungen bei uns haben, der uns einfach immer wieder mit seiner Art und dem, was er halt einfach verlangt und verlangen darf, auch da ganz gut wieder rausgeholt hat. Das war uns eine sehr große Hilfe. Und gleichzeitig, ja, das auch, was du gesagt hast, wie kann ich eigentlich darüber sprechen und nicht nur mit meinem Kind, sondern so mit der ganzen Welt, ne? Also da nicht nur jetzt dieses, also hätte mir irgendeiner meine Entscheidung bezweifelt, ich glaube, dem hätte ich eine gepfeffert, aber auch andere Reaktionen. Ja, jetzt wisst ihr ja, ihr könnt schwanger werden und da müsst ihr es nur noch mal probieren oder, also da gibt es wirklich die unglaublichsten Kommentare.
Also habt ihr auch viel Unbeholfenheit erlebt.
Ja,
Also das wird
ja,
mir
ja.
immer wieder berichtet und ich bin immer wieder erstaunt. Ich will die Leute auch nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, viele Menschen können absolut nicht damit umgehen, mit so einer Situation. Jeder kann damit umgehen, dass der Opa stirbt. Also auch nicht super damit umgehen, aber da kann jeder irgendwas sagen. Aber sobald es ist, dass ein Kind stirbt oder sogar ein ungeborenes Kind, sind die Leute überfordert.
Ja, genau, das hat, ich musste mich also nicht fragen, kann ich das heute jemandem erzählen oder möchte ich da heute was von mir loswerden, sondern ganz viel war die Frage, was kriege ich denn dann zurück? Kann ich damit umgehen? Und das ist krass. Also das ist wirklich ein, das schränkt das Trauern auch enorm ein. Und also auf den, hier in unseren Räumen sozusagen, in unserer Wohnung oder wirklich auf einen sehr, sehr engen Kreis. Oder dann halt eben auch extern. Also ich finde, dass auch ganz, ganz viele Menschen, selbst die Pränataldiagnostikerin, mit der bin ich bis heute in Kontakt, einfach eine wahnsinnig große Stütze war. Weil sie weiß, was das ist. Weil sie weiß, was passiert, ne? Und da auch irgendwie so dabei war. Meine Therapeutin, die Nachbarn. Also, ne, das ist manchmal ganz verrückt. Oder die Physiotherapeutin, die da bessere Worte für findet, als vielleicht jemand im familiären Umfeld. Haben wir gut auf uns geachtet, glaube ich auch. Sind in Urlaub gefahren, als wir es wieder konnten, weil wir einfach mal ausbrechen mussten. Haben wirklich alle Kraft zusammengenommen und haben das versucht. Und was du auch noch mit der Kommunikation sagtest, mit unserem Kleinen damals, er wusste noch nicht, dass ich schwanger bin. Das wollten wir ihm quasi da in diesem dann folgenden Urlaub eigentlich sagen. Wir haben uns immer die Frage gestellt, natürlich hat er das Recht, es zu wissen und er weiß es natürlich auch jetzt. Aber in dem Moment, er war so schlau schon damals, der hätte uns mit Fragen gelöchert. Und ich musste mir sicher sein, bin ich für die Fragen gewappnet sozusagen? Oder wie viel Sicherheit kann ich mit ihm dann vermitteln, während ich mit ihm darüber spreche? Weil das war mir wichtig. Wir waren so unsicher in der Zeit und wir waren so, ja, teilweise auch instabil. Da wollte ich ihm quasi nicht noch mehr zumuten. Das heißt, er wusste, wir sind traurig, ich muss ins Krankenhaus, ich habe was am Bauch sozusagen. Das war was, was wir ihm da gesagt haben. Und dann hatte ich ja dann danach nochmal eine Fehlgeburt und da haben wir es ihm dann irgendwie erzählt. So, also so gemischt, halb geteilt, so wie er es gerade aufnehmen konnte, dass da einfach ein Baby war oder zwei, die es nicht zu uns geschafft haben und haben ganz viele Bücher gelesen, ja, auch einfach drüber gesprochen, aber da konnte ich es dann auch. Und das war mir immer wichtig, dass ich mit ihm so ehrlich sein kann, wie ich es auch dann möchte. Und ich möchte dann nichts vor ihm irgendwie verheimlichen. Wenn ich es aber schon ausgesprochen habe, weißt du, dann steht er da alleine mit dieser, weiß ich nicht, Halbwahrheit oder mit irgendwie den Aussagen. Und dann renne ich heulend weg oder so. Das wollte ich nicht.
Du hast es gerade so nebenher gesagt, dann hatte ich noch eine Fehlgeburt.
Ach, nicht
Das,
nebenher, ja, genau.
nee, ich meine, das ist jetzt, das glaube, das muss man nochmal aufgreifen. Das heißt, ihr habt dann danach wieder versucht, schwanger zu werden und habt seid auch schwanger geworden, also du. Und wie kam es dann zu der Fehlgeburt?
Ja, dafür gibt es quasi keine Erklärung. Und da war ich emotional so stabil, dass ich gesagt habe, ich traue mir eine Schwangerschaft noch zu, beziehungsweise nicht nur eine Schwangerschaft, sondern einem Kind sein volles Recht und seine volle Liebe sozusagen zu geben. Das war uns immer wichtig. Und es war dann in der 11. Woche. Also da war, gab's, gibt's auch keine Erklärung, da sucht auch keiner, ehrlich gesagt. Also, und da hat halt auch mein Körper gezeigt, das ist jetzt hier zu viel. Also es hat ganz, ganz, ganz lange gedauert, bis ich das körperlich überstanden habe, sozusagen. Und ja, da den Raum auch dafür nochmal zu nehmen, ne?
Für die Fehlgeburt, um das zu verarbeiten.
Ja, genau.
Ja, aber es ist schon, ich meine, was du erlebt hast, das klingt für viele so krass, dass, also auch ich kann mir das gefühlsmäßig gar nicht vorstellen, wie man sowas verarbeiten kann. Und dann zu sagen, jetzt, ich möchte nochmal schwanger werden, ich fühle mich bereit, wir gehen diesen Weg. Und dann hast du, dann verlierst du auch dieses Kind. Ich meine, das ist 11. Woche, aber trotzdem, es ist, du warst schwanger, du hast ein Kind verloren, das ist egal wann. Meiner Meinung nach.
Ja, das war hart. Also da kann ich dir auch einfach nur sagen, da war wirklich alles vorbei. Also so nochmal anders irgendwie, ne? Weil ich glaube, da hatte ich gerade dieses Vertrauen wieder aufgebaut in mich, in uns. Wir kriegen das irgendwie hin. Dieser Wunsch nach einem Kind, der irgendwie da ist, der aber ja auch nicht das andere irgendwie ersetzen kann. Also auch da so einen richtigen Zeitpunkt zu finden sozusagen, war super schwierig. Und das hat mir oder uns beiden völlig die Füße den Boden weggezogen, so sagt man es, den Boden unter den Füßen.
Genau.
Weil das, da hatte ich nicht mehr mit gerechnet. Ich habe so gedacht, so viel Pech, wie wir jetzt hatten, das kann man nicht mehr toppen, sozusagen. Das kam wirklich gar nicht vor. Also ich meine, auch vielleicht zu naiv oder so, oder auch Selbstschutz vielleicht. Weil wenn ich zu viel über diese Risiken nachgedacht hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Und dann aber meinen Wunsch hätte ich dann begraben müssen irgendwie. Das heißt, es war gut, dass wir es versucht haben, aber damit war nicht zu rechnen. Und also ich glaube, das sagen auch andere, die eine Fehlgeburt haben. Das trifft einen einfach wie ein Schlag, weil da sitzt du da und dann sagt die Ärztin auf einmal, ja, entschuldigen Sie, finde keinen Herzschlag mehr. Punkt. Und du denkst, nein, bei mir jetzt nicht nochmal. Nee, das, nee, akzeptiere ich jetzt einfach nicht so. Also da läuft auch erstmal alles auf Widerstand irgendwie. Und das hat mein Körper mir halt auch ganz klar gezeigt. Also da brauche ich jetzt erstmal eine Weile für.
Du bist aber dann nochmal schwanger geworden.
Ja, genau. Und dann auch glücklich, in Anführungsstrichen. Also mit all seinen Schwierigkeiten, weil ich meine, das war natürlich überhaupt keine unbeschwerte Schwangerschaft mehr, ne? Gar nicht. Da kamen dann auch noch andere Schwierigkeiten dazu, das einfach ganz, ganz arg belastet war auch. Und aber ich auch da versucht habe, trotzdem diesem neuen Baby, was wir uns so sehr gewünscht haben und was jetzt auch einfach hier mit uns ist und sein soll und es auch sich genauso richtig anfühlt, dem trotzdem irgendwie trotz allem auch in einer angstbehafteteren Schwangerschaft verbunden zu sein, ne?
Wie, also du hast es jetzt schon angeschnitten, wie die Schwangerschaft war, dass es natürlich jetzt nicht so unbeschwert war, aber konntest du die Schwangerschaft überhaupt genießen oder hattest du da auch sehr viel Angst bis zum Schluss, dass noch was schief gehen könnte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen?
Ja, also ich glaube, bis nach dem Kaiserschnitt noch, weil dann ist auch noch was passiert, dann mussten sie ihn noch mitnehmen, also das war furchtbar, ja. Aber das war mir klar und da mache ich auch die Augen nicht vor zu. Also wenn ich mich dem nicht hätte stellen wollen, hätte ich entweder irgendwas ganz, ganz, dann hätte ich einen ganz hohen Teppich gebraucht, wo ich alles drunter kehre und so tue, als wäre es nicht da und wäre doch jeden Tag drüber gestolpert. Also ich musste mich dem stellen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass ich da Angst haben werde. Aber ich habe eher das, die Kraft genutzt, rauszufinden, wie kann ich mich da gut schützen, was kann ich Gutes für mich tun, damit es halt sozusagen nicht überhand nimmt, ne? Das heißt, ich wurde zum Beispiel von meiner dann neuen Frauenärztin als Risikoschwangere eingetragen, obwohl ich nicht vom Alter sozusagen oder jetzt den Faktoren, die dann unser vierter Sohn mitbrachte, dahin gehörte. Aber das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, anders betreut zu werden, einen anderen, einfach einen anderen Stempel sozusagen zu haben. Auch für mich mit dem Wissen, hey, ich darf da gut auf mich aufpassen, sage ich mal. Und das habe ich auch getan in all jeglicher Hinsicht. Also ich habe nicht gearbeitet, ich hatte ein Beschäftigungsverbot, um da sozusagen auch externe Stressquellen rauszuhalten. Es war aber trotzdem eine große Herausforderung, dieses Balancieren von Freude und so sehr wollen und wünschen und gleichzeitig zu wissen, was alles auch immer noch zu später Zeit passieren kann einfach, ne?
Das glaube ich. Lisa, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Wir haben echt lange gesprochen, aber ich möchte das jetzt nicht einfach so abschließen, sondern du hast dich ja auch bei mir gemeldet und hast gesagt, ich möchte meine Geschichte erzählen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass du die Geschichte erzählt hast. Und weil ich auch glaube, dass du recht hast, das ist ein Tabu im Tabu. Also das trifft es eigentlich total. Kannst du zusammenfassen, das ist wahrscheinlich schwierig, da jetzt so Tipps zu geben, aber für Frauen, die in ähnliche Situationen kommen wie du, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was würdest du denen gerne mitgeben? Was ist so dein Rat?
Ja, ich glaube, so sehr manchmal verdrängen auch schön wäre, tut es nicht, weil es ist so ein krasses, einschneidendes Erlebnis, das einfach seinen Raum und seine Bearbeitung irgendwie auf jeden Fall verlangen wird, irgend früher oder später auch vielleicht durch andere Anzeichen, die einem das Leben dann oder der Körper einem sendet.
Ein Rat, den ich super wichtig finde, ich erlebe auch oft in meinem Umfeld, dass Menschen Schicksalsschläge verdrängen und ihre Gefühle einfach unterdrücken und das von sich wegschieben. Im ersten Moment mag das vielleicht einfach erscheinen, aber auf lange Sicht kann ich auch aus eigener Erfahrung nur sagen, macht euch das kaputt und ihr könnt dann nicht richtig heilen, wenn ihr euch nicht eurem Schmerz oder dem, was euch passiert ist, stellt. Super wichtig dabei, holt euch bitte Hilfe. Ihr findet auch Anlaufstellen unter dieser Folge.
Gleichzeitig, ich finde diese, ich habe mir nie die Schuldfrage gestellt tatsächlich. Wenn die kommt, darauf gut zu achten, sich da Hilfe zu holen, das nicht für sich persönlich, oder so gut es geht, nicht für sich persönlich zu einer Schuldfrage zu machen, weil die Trauer genug Raum braucht. Und dann gleichzeitig sich bei der Trauer helfen lassen. Von wem, wie, welche Möglichkeiten es gibt, ist aber bei so einer krassen Sache nicht ausschließlich auf Freundinnen, Freunde, Familie sozusagen zu schultern, weil das nochmal eine ganz andere Dimension von Hilfe gibt, die auch einfach sehr, sehr, sehr gut helfen kann.
Das glaube ich auch, dass da externe Hilfe sehr wichtig ist von jemand, der auch nicht emotional mit dir verbunden ist, ja. Du hast gerade gesagt, jetzt muss ich doch, es wäre jetzt ein schönes Abschlusswort gewesen, aber ich möchte nochmal nachfragen, die Schuldfrage zu stellen. Das ist ganz interessant, weil das habe ich mich nämlich auch noch gefragt. Du hast nie darüber nachgedacht, was wäre, wenn? Also vielleicht hätten wir doch anders entscheiden sollen, vielleicht haben die Ärzte was übersehen. Solche Gedanken hast du nicht.
Ich hatte sie im Prozess, doch. Gebe ich auch ganz offen, ganz ehrlich zu, als er zum Beispiel da so fast normal eben auf unseren Armen lag, habe ich zu Matthias gesagt, ja, die müssen sich doch vertan haben, das kann doch nicht sein. Aber ich meine, ich habe es ja gesehen, also ne, dass immer wieder sich, oder haben wir uns immer wieder vor Augen geführt, wir haben dieses Ultraschallbild gesehen und wir haben gesehen, was da nicht stimmt. Wir haben uns gut informiert, wir haben, ja, in dem Sinne, wurden vor eine Entscheidung ja auch irgendwo gestellt, weil die Natur manchmal einfach so ist. Also ich meine, die meisten mit Babys mit Trisomie 13 gehen wahrscheinlich, schade, wenn man es ja eben nicht untersucht, gehen aber wahrscheinlich einfach schon, also sterben schon in der Frühschwangerschaft als eine Fehlgeburt. So, dann weiß man es aber einfach ja gar nicht. Jetzt wussten wir es, mussten mit diesem Wissen leben, aber gleichzeitig muss ich Wissen nicht zu meiner Schuld machen, weil das hätte mich, glaube ich, komplett zerbohrt. Ich glaube, was ich eher manchmal hatte und auch bis heute noch manchmal so denke, wie krass ist eigentlich Natur, wie krass ist ein Zufall, dass du genau an diesem Tag ein Baby zeugst, das genau diese Chromosomenanomalie hat. Und hättest du es vielleicht einen Tag später versucht, wäre es nicht, weißt du, also weißt du, was ich meine damit? Das finde ich so krass und darauf habe ich aber keinen Einfluss.
Das kann dich auch kaputt machen, wenn du diese Gedanken
machst. Ja, immer ganz wirst. Genau. Und wenn ich mir die Warum-Frage stelle, boah, dann weiß ich nicht, ich bin schon nicht gläubig, dann hätte ich aber auf jeden Fall aufhören müssen, gläubig zu sein. Das ist, was soll das für eine Strafe sein? Also, ne, so in dem Sinne. Das heißt, mir war eigentlich von Anfang an, und das ist nicht jetzt hier so gesagt, sondern es ist so, als ich aus dem Krankenhaus rausgegangen bin, zu unserem Auto geschlurft bin, wie so ein Geist, keine Ahnung, habe ich zu meinem Mann gesagt, das kann nicht einfach so passiert sein. Ich muss damit was machen. Also so im Sinne von, dass dann wenigstens, ja, weiß nicht, ob ich das dann habe, ich muss es für andere besser machen. Deswegen sitze ich ja jetzt auch hier und rede mit dir, weißt du? Das ist so ein Gefühl gewesen von, das kann doch nicht sein, dass wir da nicht drüber sprechen, dass wir keine Informationen finden, dass wir, also das war eher so ein, ja, warum ist das so? Da habe ich mich viel gefragt und Antworten gesucht und Antworten selber gegeben, weil es sie nicht gibt.
Ich das kann nicht, ich sehr gut nachvollziehen.
Warum das ein Tabu im Tabu ist. Ne? So, ja.
Ja, da sprichst du mir jetzt sehr aus der Seele, weil ich das auch in meiner eigenen Erfahrung kenne, dass es einfach bei Tabuthemen rund um Schwangerschaft und Muttersein viel zu wenig gibt. Und wir, ich glaube, es liegt auch dran, dass wir zu wenig drüber sprechen. Weil wenn wir mehr drüber sprechen, so wie wir es jetzt getan haben, glaube ich, wird es auch mehr zum Thema und dann gibt es auch mehr dazu. Davon bin ich überzeugt. Und deshalb bin ich dir wahnsinnig dankbar, dass du mir das alles so offen und ehrlich erzählt hast und du uns da hast teilhaben lassen. An was sehr Intimen und Privaten, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir drüber gesprochen haben. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir von Herzen, weil ich meine, du bietest auch eine ganz tolle und wichtige Plattform genau dafür, ne? Den Raum aufzumachen für diese Themen, für diese Geschichten, die ich damals vielleicht zum Beispiel gebraucht hätte und so viele andere Frauen. Deswegen danke ich dir fürs Zuhören und Fragen stellen.
Und das war meine Folge zum Thema Spätabbruch. Ich bin froh, dass Lisa sich bei mir gemeldet hat und mit mir über dieses Tabu im Tabu, wie sie sagt, gesprochen hat und so offen war und alles wirklich auf den Tisch gepackt hat, was da war und was ihre Gedanken und Gefühle waren. Wenn ihr mehr über Lisa erfahren wollt oder Kontakt zu ihr aufnehmen wollt, dann schaut gerne mal in meine Shownotes. Wenn euch das Thema Abtreibung interessiert und ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört auch gerne mal in meine Folgen 11 und 29 rein. Da geht's auch um Abtreibung. Außerdem freue ich mich wie immer über euer Feedback zu meinen Folgen, gerne per Mail oder auch auf Instagram. Ihr findet mich da unter muttergefühle.podcast. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir folgt oder meine Beiträge zum Beispiel liked und kommentiert. Ja, und wie immer ist eine gute Bewertung von euch da auf der Plattform, auf der ihr meinen Podcast hört, sehr, sehr hilfreich für mich und meine Reichweite. Vielen Dank schon mal dafür. Ich verabschiede mich jetzt in die Sommerpause. Also ich bin jetzt eine Weile weg. Es gibt keine aktuellen Folgen im Sommer. Aber ich bin dann wieder ab September für euch da mit neuen Folgen. Ich rufe jetzt auch mal dazu auf, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welche Themen ich noch behandeln könnte oder wenn ihr irgendwelche Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner für mich habt, dann meldet euch sehr gerne bei mir, denn in dieser Zeit werde ich recherchieren und auch schon einige Interviews führen und ich freue mich da immer über Input. Habt einen schönen Sommer, bis bald, macht's gut und tschüss! Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.